Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Sandra Pfister, hallo. Viel lachen, viel loben, viel leisten. Die drei Zutaten stecken in dem Rezept, mit dem die Gebrüder Grimm Grundschule in Hamm den Deutschen Schulpreis gewonnen hat. Das schauen wir uns gleich mal näher an. Außerdem, warum 32 Professoren in Thüringen vor das Verfassungsgericht ziehen und warum es so wichtig wäre, dass Studierende schon ganz früh im Studium forschen können. Wir berichten ja oft darüber, was alles nicht so gut läuft an deutschen Schulen. Zu wenig Lehrer, bröckelnde Gebäude, die Liste ist lang. Trotz dieser Widrigkeiten aber machen viele Lehrer einen guten Job. Und manchmal schafft es eine ganze Schule, ein Leuchtturm zu werden für ihre Schüler. Die Gebrüder Grimm Schule in Hamm ist so eine Schule offenbar und dafür hat sie den Deutschen Schulpreis gewonnen. Sie liegt in einem Problemviertel, so würde man vielleicht unverblümt sagen, und sie hat große Klassen. Trotzdem gelingt es ihr, dass ihre Schüler nicht nur gute Leistungen bringen, Lachen, Sie werden es gleich hören, scheint extrem wichtig zu sein.
Und jetzt ist die Siegerin des Deutschen Schulpreises die Gebrüder Grimm Schule aus Hamm.
Der Jubel war groß bei den Schülerinnen und Schülern der Gebrüder Grimm Grundschule aus Hamm in Nordrhein-Westfalen. Fast eine Stunde lang dauerte die Preisverleihung für den Deutschen Schulpreis da schon. 15 nominierte Schulen waren angereist und manche der Kinder hatten es vor Spannung kaum noch auf ihren Stühlen ausgehalten.
Fließen schon Tränen der Freude, meine Damen und Herren.
Jedes Jahr vergibt die Robert-Bosch-Stiftung den Deutschen Schulpreis an eine Schule, die sich durch hoch engagierte Lehrer und besonders innovative Konzepte ausgezeichnet hat. Er ist der bekannteste, anspruchsvollste und höchst dotierte Preis für gute Schulen im Land. Die Gewinnerschule trägt 100.000 Euro mit nach Hause, die Plätze 2 bis 6 erhalten noch 25.000 Geld, das in neue Projekte investiert werden kann. Kriterien sind nicht nur gute Leistung, sondern auch Umgang mit Vielfalt, Unterrichtsqualität, Verantwortung, Schulklima und Schulleben sowie Schule als lernende Institution. Im Falle Gebrüder Grimm lobte Juryvorsitzender Michael Schratz vor allem, dass die Schule, die in einem sozialen Brennpunkt liegt, es geschafft habe, sich in sehr kurzer Zeit völlig auf den Kopf zu stellen.
Denn diese Schule war kurz vor dem Schließen und hat dann aufgrund dieser herausfordernden Lage in dem Sozialraum, in dem sie ist, in Hamm, tatsächlich gezeigt, dass diese Schüler plötzlich eine Bildung erfahren können, die sie vorher nie gehabt haben, dass die Schülerleistungen gestiegen sind und die Schüler fröhlich in die Schule gegangen sind, was vorher absolut nicht der Fall war.
Besonderes Merkmal der Schule, die Lobbriefe. Einmal pro Monat wird in der Aula vor versammelter Mannschaft ein Kind ausgezeichnet für etwas, was es besonders gut gemacht hat. So wie Toni, der in weniger als einem Jahr lesen gelernt hat. Das Lokalfernsehen vom WDR war dabei, als er seinen Lobbrief bekam.
Er ist im letzten Jahr im Juni in die Löwenklasse gekommen. Zu diesem Zeitpunkt konnte er kaum ein Wort Deutsch sprechen oder verstehen. Dass er das geschafft hat, liegt auch daran, dass Toni immer selbstständig geübt hat, um sein Ziel, nämlich das Lesen zu lernen, zu erreichen. Das ist eine wahnsinnig beeindruckende Leistung und Toni kann sehr stolz auf sich sein.
Also wir haben uns halt gesagt, wir sind so stolz auf unsere Kinder, auf unseren Stadtteil, auf unsere Eltern, dass wir das irgendwie wertschätzen wollen, weil da tatsächlich so viele Talente in den Kindern stecken, die wir wertschätzen wollen. Und das muss einfach auf einer offiziellen Basis irgendwie passieren.
Erklärt Schulleiter Frank Wagner. Diese Kultur der Anerkennung der Stärken, die jeder hat, kennen viele Kinder von zu Hause kaum. Und die Schule schafft Strukturen, auch das etwas, was daheim oft fehlt, lobt Bildungsexperte Schratz.
In der Früh beginnt es einmal mit einem Morgentanz, wo man richtig einmal in Bewegung kommt und in eine Aufbruchstimmung, wo man richtig in den Tag hineinkommt und dadurch auch Lernen als etwas ganz anderes erlebt. Und die Schule hat sich das Motto gegeben, wenn das Leben dir Zitronen gibt, dann mach Limonade draus.
Probleme wie räumliche Enge und große Klassen löst die Schule durch die geschickte Mischung aus selbstständigem Lernen und Unterricht. Im Lernkaleidoskop können die Schülerinnen und Schüler in eigenen Lernräumen nach selbstgesteckten Zielen und Ansprüchen arbeiten. Mit den Händen, mit dem Kopf oder kreativ. Und auch leistungsstarke Schüler kommen nicht zu kurz. Sie laufen mit einem Speicherstick um den Hals herum, auf dem sie zwischendurch immer zusätzliche Aufgaben bearbeiten können. Und gelingt mal etwas nicht, braucht er oder sie nur in einen der vielen Spiegel zu schauen, die in der Schule hängen. Du bist wundervoll, steht darauf.
Und das sagt Christiane Habermals, die berichtet hat über den Gebrüder über die Gebrüder Grimm Kunstschule im Hamm, die mit dem Deutschen Schulpreis ausgezeichnet wurde. Es kommt nicht alle Tage vor, dass Dutzende Professoren gemeinsam vor das Bundesverfassungsgericht ziehen. Die 32, die das jetzt tun, die kommen alle aus Thüringen und sie klagen gegen den Freistaat Thüringen. Der hat sein Hochschulgesetz verändert. Das führt dazu, dass die Professoren jetzt weniger mitreden können, wie sie sagen, weil in allen Gremien und Räten jetzt auch zu gleichen Teilen andere sitzen. Verwaltungsmitarbeiter, wissenschaftliche Mitarbeiter oder Studierende. Ist das Ganze also ein Eingriff in die Freiheit von Wissenschaft und Lehre? Hilde Weg fragt nach.
120 Seiten lang ist das neue Thüringer Hochschulgesetz. Schon seit Jahren wird heftig darüber gestritten. Und nun, ein Jahr nach Inkrafttreten, haben 32 Thüringer Professorinnen und Professoren beim Bundesverfassungsgericht eine Beschwerde eingereicht, die etwa denselben Umfang hat wie das Gesetz selbst. Der zuständige Thüringer Minister für Wirtschaft, Wissenschaft und digitale Gesellschaft, Wolfgang Tiefensee, SPD.
Ich sehe der Auseinandersetzung vor Gericht, wenn es dazu kommt, sehr, sehr gelassen entgegen.
Hauptkritikpunkt: An entscheidenden Stellen sei der Einfluss der Professorenschaft entweder zugunsten des Präsidiums oder anderer Statusgruppen eingeschränkt worden. Das verletze die Freiheit von Wissenschaft und Lehre, wie sie im Grundgesetz verankert sei.
Wir sind uns sicher, dass wir gerade diesen Punkt der Mitsprache der Professorinnen und Professoren ausreichend geregelt haben.
Konkret geht es darum, dass Gremien wie Senat oder Fakultätsrat nun paritätisch besetzt werden müssen. Die Entscheidungen sollen dadurch demokratischer getroffen werden. Nur bei Fragen, die Forschung und Lehre betreffen, soll der Anteil der Hochschullehrer in den Gremien erhöht sein. Hermann Josef Blanke, Professor für öffentliches Recht an der Uni Erfurt und Sprecher der Beschwerdeführer, sieht genau darin das Hauptproblem. Eine Universität oder Hochschule sei eben kein Wirtschaftsunternehmen und auch kein Demokratieprojekt. Es müsse eine gute Balance geben zwischen den wirtschaftlichen Erfordernissen und dem Auftrag zu forschen und zu lehren. Grundsätzlich müsse gelten:
In der umfassenden Wahrnehmung der Wissenschaftskompetenz sind allein die Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer dazu berufen, Wissenschaft zu prägen, zu formen, zu gestalten und das Programm zu bestimmen. So sind die bisherigen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes zu verstehen. Graduell abgestuft können auch die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ja selbst Studierende, an der Wissenschaftsfreiheit teilhaben.
Das Beispiel Finanzen mache deutlich, dass letztlich immer Fragen von Forschung und Lehre betroffen seien.
Gerade mit Blick auf Finanzierungs- und Haushaltsfragen hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, dass auch solche Fragen wissenschaftsrelevant sind.
Die umständliche Konstruktion, dass mal mehr, mal weniger HochschullehrerInnen mitreden dürfen, sei eine Verschlimmbesserung.
Diese Regelung ist wissenschaftsunfreundlich, weil sie Unklarheit schafft, Streit entfacht, wo im Grunde geschlichtet werden müsste.
Die Regelung würde die Gremien dadurch lähmen.
Sie kommen nicht zu den Sachfragen, weil sie über das Verfahren einen derart intensiven Austausch führen müssen, dass die Sachfragen sozusagen marginalisiert werden.
Ein weiterer Kritikpunkt: Das Gesetz sieht für Streitfälle ein Schlichtungsverfahren vor. Demnach hat das letzte Wort dann schließlich der Präsident oder die Präsidentin. Die dürfen das aber gar nicht, denn das Präsidium sei
ein Organ der Universität, das der Exekutive zuzuordnen ist. Also da sieht man die totale Verwirrung des Gesetzgebers, weil ihm keine bessere Lösung eingefallen ist.
Auch zum neuen Machtverhältnis der Hochschulgremien zum Präsidium gibt es Einwände. Das Präsidium wird nun von der neu eingeführten Hochschulversammlung gewählt oder abgewählt. Auch in diesem Gremium drohe die Gefahr, dass der Einfluss der HochschullehrerInnen nicht mehr ausreiche. Damit entfalle eine wichtige Kontrollfunktion.
Weil der Thüringer Gesetzgeber dem Senat keine ausreichenden Kompetenzen gegeben hat, die dieses Schwergewicht des Präsidiums insgesamt relativieren können.
Der Deutsche Hochschulverband unterstützt die Verfassungsbeschwerde. In einer Stellungnahme des Landesverbands Thüringen heißt es, die Regelungen wiesen in eine, Zitat, eklatant falsche Richtung, Zitat Ende. Bis das Verfassungsgericht entscheidet, zunächst über die Annahme der Beschwerde und schließlich auch über die Inhalte, werden noch Monate oder Jahre vergehen.
An der Uni Hohenheim sitzen seit gestern Wissenschaftler zusammen, die revolutionär gestimmt sind. Sie wollen die akademische Lehre auf den Kopf stellen. Sie wollen eine neue und radikalere Form der Lehre. Das macht uns neugierig und deshalb reden wir jetzt mit einem der Revoluzzer, mit Martin Blum, Professor für Zoologie an der Uni Hohenheim. Guten Tag, Herr Blum.
Guten Tag, Frau Pfister.
Freut es sehr, ein Revoluzzer zu sein.
Ja, das freut mich doch durchaus sehr. Das war ich seit vielen Jahren nicht mehr, vielleicht mal in meiner Jugend.
Ihnen geht es darum, so steht es in der Pressemitteilung, mit Studierenden wissenschaftlich zu arbeiten, statt einfach nur verschultes Wissen zu reproduzieren. Ja. Ich bin immer davon ausgegangen, dass man das an der Uni ohnehin tut.
Genau, falsch? Das ist der hohe Anspruch der Universitäten, diese Verbindung von Forschung und Lehre, Bildung durch Wissenschaft. Tatsächlich hat sich natürlich die Universität auch verändert. Wir haben eine sehr hohe Studierquote inzwischen. Und was wir hier machen und was wir mehr sehen wollen, dieses forschende Lehren und Lernen, das bedeutet einen Einsatz an Mitteln und Personen, die man im heutigen universitären System so nicht leisten kann. Denn was wir anders machen als in unseren Vorlesungen und Übungen auf die aktuellen Forschungen einzugehen, ist, dass wir die Studierenden schon ganz zu Beginn des Studiums, im zweiten Studienjahr hier in Hohenheim, echte Forschung machen lassen, an echter Forschung mitmachen lassen. Keine vorfabrizierten Experimente in den Laboren durchführen, sondern sie an echter Wissenschaft beteiligen. Das ist anstrengend von A bis Z für alle Seiten. Für die Studierenden, für die Lehrenden, das kostet Geld, das kostet Zeit. Also eigentlich, wenn man es so betrachtet, so von der Kostenseite her, wird man denken, das geht ja gar nicht. Ja. Aber unsere Hypothese ist, das lohnt sich und wir denken, Universitäten sollten und müssten das viel mehr machen, die Besten zu finden, herauszufordern, sich beweisen zu lassen, damit sie selber dann später in dem akademischen Bereich erfolgreich sein können.
Es hört sich alles richtig beneidenswert an. Aber es gibt ja einen Grund, Sie haben ihn auch genannt, dass es in Deutschland kaum Unis gibt, die mit sowas experimentieren, weil es vermutlich wahnsinnig teuer ist. Sie kriegen nun Projektförderung. Glauben Sie, dass man das in der Fläche machen kann?
Also ich sag mal so, im Kleinen kann das jeder, der es machen möchte, natürlich tun. Er kann sein Labor öffnen oder seine Arbeitsgruppe öffnen. Er kann mit seinen Doktoranden sprechen, Doktorandinnen sprechen und sie bitten, solche Projekte anzubieten. Und es gibt die Möglichkeiten, dann solche Betreuungen von Studierendenprojekten auch für die Doktoranden dann interessant zu machen, indem man das zum Beispiel im Rahmen eines graduierten Studiums mit ECTS-Punkten bewährt. Also sowas kann sich dann auch für die Betreuenden lohnen. Und es lohnt sich häufig sowieso für Arbeitsgruppen. Es ist ja so ein bisschen Matchmaking auch. Dann hat man ganz früh schon interessierte Studierende, das muss ich vielleicht noch dazu sagen, das ist freiwillig. Jeder, der so ein Projekt wählt, tut es, weil er es gerne machen möchte. Er kann es sich anrechnen lassen. Wir haben solche Möglichkeiten, Portfolio-Module nennen wir die. Aber es muss niemand, also keiner muss dieses Wagnis eingehen. Es ist mehr als nur, dass einige Lehrende denken, ja, das wäre ganz nett, wenn man sowas mal macht. Es geht schon darum, wie die Universitäten ihr Selbstverständnis, Einheit von Forschung und Lehre umsetzen. In Hohenheim, zugegeben, eine kleine Universität, übersichtlich, mit nur 3 Fakultäten, ohne, sagen wir mal, die großen, schwierigen Tanker wie Medizin. So, da lässt sich sowas relativ einfach durchführen, wobei das Geld ein wichtiger Katalysator war und ist. Und das Geld in dem Fall für unser Projekt kommt aus dem Qualitätspakt Lehre, der ja dann Ende nächsten Jahres ausläuft, für 9 Jahre gelaufen ist. Und also die kleine Universität Hohenheim hat darüber 15 Millionen Euro erhalten. Das sind beträchtliche Summen. Wenn man das jetzt ausdehnen wollte auf die gesamte Hochschullandschaft, dann reden wir von unglaublichen Summen. Das ist wahr. Also es wird weiter finanzielle Möglichkeiten geben, so etwas zu fördern. Ich würde mir sogar erhoffen, dass vielleicht jetzt, meine Hoffnung, die neuen Gelder mehr genutzt werden können, um tatsächlich in Lehrinnovationen zu investieren und nicht in erster Linie in Lehrinfrastruktur.
Das war auf jeden Fall schon mal ein exzellentes Bewerbungsgespräch dafür, das Sie hingelegt haben.
Wo immer es geht.
Ist das eigentlich eine deutsche Besonderheit, dass wir so nicht forschend lehren? Machen das andere Länder, zum Beispiel die Angelsachsen, machen die das anders früher?
Ja, gibt es natürlich auch Unterschiede, aber da ist die Kultur noch ein bisschen anders. Also dort ist es durchaus üblich, dass der Professor mit einem kleinen Kreis von Studierenden, 3, 4, 5, 6, einen Nachmittag in der Woche in seinem Büro sitzt, also mehrere Stunden, und zu Forschungsfragen diskutiert. Wir können das mit unserer personellen Ausstattung nicht leisten. Das geht nicht. In anderen Systemen im US-amerikanischen Raum, da gibt es natürlich eine große Bandbreite von den Ivy League-Universitäten, die sich das natürlich leisten, selbstverständlich. Da können die talentiersten Studierenden von Anfang an in den besten Laboren und Arbeitsgruppen mitarbeiten. Da gibt es offene Türen, da kann man den Professor jederzeit ansprechen. Der tägliche Betrieb an einer deutschen Universität lässt das leider nicht zu. Wir haben mit, glaube ich, weltweit die höchste Lehrverpflichtung und wir können das nur so erledigen, dass man diese Massen dann eben auch in großen Hörsälen unterbringt, was natürlich dem Gedanken des forschenden Lehrens konträr entgegenläuft.
Ganz herzlichen Dank für dieses engagierte Plädoyer, Herr Blum. Forschen schon früh im Studium ist das Ziel von Humboldt Reloaded an der Uni Hohenheim, wo gerade eine große Konferenz dazu stattfindet, wie schon Undergraduates mehr forschen können. Martin Blum leitet das Projekt. Danke Ihnen für das Gespräch. Und jetzt schauen wir hier nach Frankreich.
Campus und Karriere. International.
Frankreich richtet in diesem Jahr den G7-Gipfel aus. Bei dem treffen sich nach eigener Definition die wichtigsten Industrienationen der westlichen Welt. Dieses Jahr im August in Biarritz. Und das Besondere dieses Mal ist, Emmanuel Macron will dort auch über Hochschulthemen reden. Die Politik redet über uns, aber reden wir eigentlich auch über Politik? Hat sich da eine der berühmtesten französischen Universitäten gefragt, die Sciences Po in Paris. Und so wird jetzt umgekehrt ein Schuh daraus. Die Sciences Po hat Verbündete gesucht, 30 andere Spitzenhochschulen weltweit, die sagen, wir wollen als Hochschulen mitreden über eine gerechtere Welt. Wir müssen da unsere Rolle finden. Wir müssen raus aus dem Elfenbeinturm. Passend zu G7 nennt sich die Gruppe U7 oder U7 auf Französisch. Susanne Krause.
Gerade mal 2 Monate ist es her, dass in der Pariser Elite-Politikhochschule Sciences Po der Gedanke aufkam, sich stärker an gesellschaftspolitischen Debatten zu beteiligen, erklärt deren Präsident Frédéric Mion. Die Idee kam uns bei Diskussionen mit anderen Hochschulpräsidenten. Wir haben festgestellt, dass sich überall die Studierenden, das Lehr- und das Verwaltungspersonal mit ähnlichen globalen Sorgen und Befürchtungen beschäftigen. Es geht um Klimawandel, neue Technologien, um die Rolle des Wissens in unserer globalisierten Welt. Wir befanden, dass sich die Hochschulen als wirkliche Akteure dieses multilateralen Dialogs positionieren sollten. Lange Zeit, sagt Frankreichs Hochschulministerin Frédérique Vidal, hätten sich die Universitäten darauf konzentriert, Wissen zu produzieren und zu vermitteln. Sich aktiv für das Gemeinwohl einzusetzen, sei den meisten eher fremd, fügt Sciences Po-Präsident Mion an. Heute kommt nach und nach eine neue Vision der Hochschulen auf, zu einem Zeitpunkt, an dem Expertenwissen zunehmend in Frage gestellt wird. Mit unserem Allianz-Projekt liegen wir also genau richtig. Vielen wird mehr und mehr bewusst, dass die Hochschulen eine neue Rolle spielen müssen. An 60 Elite-Hochschulen in der ganzen Welt haben die Initiatoren bei Sciences Po Einladungen verschickt, der Allianz U7 beizutreten. Das Echo war überwältigend. Bislang haben 46 Hochschulpräsidenten ihren Beitritt erklärt. Von der britischen Cambridge-Universität, der Columbia-Universität in New York bis hin zu den besten Institutionen in Italien, Kanada, Japan. Auch einige afrikanische Universitäten nehmen teil. Dabei sind ebenso 5 deutsche Hochschulen, die Freie Universität Berlin, Heidelberg, Mannheim, die Ludwig-Maximilian-Universität und die TU in München. Vanessa Scherer von Sciences Po koordiniert die Arbeitsgruppen, die das erste Gipfeltreffen der Allianz U7 Mitte Juli in Paris vorbereiten. Da geht es um Engagements und konkrete Aktionen, die die Hochschulpräsidenten rasch umsetzen können. Engagements und Aktionen, die übertragbar und wiederholbar sein sollen, um die Universitäten auf neuen Kurs zu bringen. Zum Beispiel, indem sie vermehrt finanziell Schwachen den Hochschulzugang ermöglichen, im eigenen Haus konsequent Frauen und Männer gleichstellen, aktiv werden gegen die Verbreitung von Fake News. Das Motto des kommenden Gipfels, Zitat, die inhärente Verantwortung, die Universitäten mit Weltrang zukommt. Aufgefächert in 5 Themen, 5 Arbeitsgruppen. Welche Rolle spielen die Hochschulen beim Kampf gegen Klimawandel und bei der Energiewende, beim zivilen Engagement? Was können sie gegen die fortschreitende gesellschaftliche Polarisierung tun? Peter Todd, Präsident der Pariser Elite-Wirtschaftsschule HEC, leitet die Arbeitsgruppe, die untersucht, wie technologische Innovationen Lehre und Forschung verändern. Wichtig scheint mir, dass wir an den Universitäten Wege finden, die sicherstellen, dass in der sich komplett wandelnden Wirtschaft jedermann seinen Platz finden kann. Angesichts des technologischen Umbruchs lässt sich kaum vorhersagen, welche Jobs und Kompetenzen es morgen braucht und wie wir die Menschen darauf vorbereiten.
Es gab ja eine Menge Beschwerden dieses Jahr über das Mathe-Abi. Mehrere Bildungsminister hatten angekündigt zu prüfen, ob es bei den Klausuren große Abweichungen zum Vorjahr gab oder zu den Vornoten. Niedersachsen hat jetzt gesagt, die gab es nicht. Deshalb werden die Noten fürs Mathe-Abi nicht wie 2016 angehoben. Hamburger Mathe-Abiturienten hingegen bekommen bessere Noten. Die Schulbehörde hatte bekannt gegeben, dass sie den Bewertungsschlüssel geändert hat. Und schon seit ein paar Tagen steht fest, dass auch saarländische Schüler mit Nachbesserungen rechnen dürfen. Bayern hingegen sieht dafür keine Veranlassung. Für Corso Kultur nach 3 kommt gleich Anja Buchmann ins Studio. Es geht um Rap, um Gangster-Rap und um Ethik. Ich bin Sandra Pfister. Campus und Karriere gibt's morgen wieder. Bis dahin, einen schönen Nachmittag.